This podcast is brought to you by LMU Munich.
Hallo zusammen. In der heutigen Aufgabe werden wir den Residuensatz verwenden. Der Residuensatz ist eigentlich dazu da, um Integrale über geschlossene Kurven in der komplexen Ebene auszuwerten. Aber mit einem kleinen Trick, nämlich mit der Konturschließung, lässt sich der Residuensatz auch auf reelle Integrale anwenden. Lasst uns schauen, was der Residuensatz aussagt. Der Residuensatz besagt, dass ein Integral über eine komplexwertige Funktion, die auch komplexe Argumente nimmt, entlang eines geschlossenen Weges in die komplexe Ebene, also ihr seht, Gamma von A ist gleich Gamma von B, deswegen ist der Weg also geschlossen, sein Anfangspunkt und sein Endpunkt stimmen überein. Ein solches Integral kann man ausdrücken über die Summe aller Residuen dieser Funktion bezüglich ihrer Polstellen Zi. Also hier habe ich eine Skizze dazu. Wir haben also eine geschlossene Kurve, entlang derer wir integrieren, und wir haben irgendwo in der komplexen Ebene Zi, Z1, Z2, Z3. Das sind Polstellen der Funktion f. Also die Funktion f ist definiert über der komplexen Ebene und an manchen Stellen hat sie also Polstellen. Jetzt sind manche dieser Polstellen innerhalb des von der Kurve umschlossenen Bereiches Z1, Z2 und Z3. Genauer gesagt werden sie von der Kurve gegen den Uhrzeigersinn umlaufen. Für diese Polstellen ist die sogenannte Umlaufzahl n von Zi gleich 1. Also ihr seht, die Umlaufzahl taucht hier in dieser Summe auf und gibt jedem Summanden ein Vorzeichen. Wenn also eine Polstelle gegen den Uhrzeigersinn, also in der mathematisch positiven Richtung, umlaufen wird, dann ist das Vorzeichen positiv. Wenn eine Polstelle im Uhrzeigersinn umlaufen wird, dann ist dieses Vorzeichen negativ. Und wenn eine Polstelle gar nicht von der Kurve umlaufen wird, liegt also außerhalb des umschlossenen Bereichs, dann setzt die Umlaufzahl den entsprechenden Summanden auf 0. Das bedeutet, in diesem Beispiel, das hier aufgemalt ist, würde n von z1, n von z2, n von z3 jeweils 1 sein, n von z4, n von z5, n von z6 würde 0 sein. Und es gibt keine Polstelle, die im Uhrzeigersinn umlaufen wird. Jetzt ist aber die Frage, naja, was ist denn eigentlich dieses Residuum einer Polstelle? Und dafür brauchen wir die sogenannte Laurent-Entwicklung. Ihr kennt ja schon die Taylor-Entwicklung von Funktionen. Allerdings lässt sich die Taylor-Entwicklung nur an einem Entwicklungspunkt vornehmen, an dem die Funktion keine Polstelle hat. Am besten ist sie da sogar stetig. Laurent-Entwicklungen sind allgemeiner. Ich kann da tatsächlich meine Funktion entwickeln, in irgendeinem Punkt, hier also Zi genannt, an dem die Funktion eine Polstelle hat. Und um diese Polstellen abzubilden, gibt es nicht nur positive Potenzen von diesem Entwicklungsparameter z-Zi, sondern es gibt auch negative Potenzen. Und die werden natürlich, wenn z gegen Zi geht, gegen unendlich gehen. Und das ist natürlich bei einer Polstelle auch zu erwarten. Ja, die Koeffizienten dieser Entwicklung, die ak, der Index k von diesen Koeffizienten läuft also auch von minus unendlich bis unendlich. Unter diesen Koeffizienten gibt es einen, der irgendwie besonders ist, nämlich den minus ersten. Und dieser minus erste Koeffizient der Laurent-Entwicklung ist genau das Residuum der Funktion. Und zwar natürlich also der Laurent-Entwicklung um den Entwicklungspunkt Zi, die Polstelle. Und jetzt ist natürlich die Frage, naja, wie kann ich denn dieses Residuum tatsächlich ausrechnen? Und dafür gibt es also eine Formel und ich habe sie euch hier für Pole erster Ordnung hingeschrieben. Die Ordnung des Pols ist also so definiert, dass wenn ich die Funktion mit der p-ten Potenz von z minus die Polstelle multipliziere, dass der Pol dann gerade verschwindet. Also dieses Produkt hat dann keinen Pol mehr. Also der Pol kürzt sich dann quasi heraus. Zum Beispiel, wenn meine Funktion einfach nur 1 über z minus zi ist, dann seht ihr, wenn ich diese Funktion multipliziere mit z minus zi, ist die Polstelle genau weg, sie kürzt sich raus. Und das heißt, dass diese Funktion hier also einen Pol erster Ordnung in zi hat. Wenn ich aber zum Beispiel hier diesen Term im Nenner in die dritte Potenz setze, dann ist das eine Polstelle dritter Ordnung. Da muss ich also die dritte Potenz von z minus zi dran multiplizieren, damit die Polstelle weggeht. Also im einfachsten Fall sind das einfach die Nullstellen des Nenner-Polynoms. Und die Ordnung der Pole sind also die Vielfachheiten der Nullstellen. Und für einen Pol erster Ordnung sieht die Formel für das Residuum also so aus. Ich bilde genau dieses Produkt, das dann keine Polstelle mehr hat. Und dann kann ich also diesen Limes von z gegen die Polstelle nehmen und es kommt keine Unendlichkeit mehr heraus. Und das, was da aber herauskommt, ist genau mein Residuum. Ja, jetzt können wir also diesen Residuensatz anwenden, um Integrale zu berechnen. In der Regel sind wir aber nicht daran interessiert, entlang einer geschlossenen Kurve im Komplexen zu integrieren, sondern wir interessieren uns für ganz gewöhnliche Integrale im Reellen, vielleicht von minus unendlich bis unendlich, also über ganz R. Die Funktion nimmt also Argumente aus R und bildet sie ab auf irgendwas, das kann jetzt eine komplexe Zahl sein, das kann aber auch eine reelle Zahl sein, das spielt keine Rolle. Und was man aber machen kann, um doch von dem Residuensatz profitieren zu können, ist, man kann diese Funktion, die auf dem Reellen definiert ist, ins Komplexe erweitern. Das heißt, wir betrachten jetzt eine andere Funktion, groß f, die diesmal also komplexe Zahlen als Argumente nimmt, die aber so gebaut ist, dass sie, wenn ich sie auf die reelle Achse einschränke, also nur reelle Zahlen einsetze, genau den gleichen Funktionswert zurückgibt wie die ursprüngliche Funktion klein f. Also ich habe hier eine Skizze gezeichnet. Ihr seht, wir haben hier unten die komplexe Ebene und ich kann also irgendeine Zahl z in der komplexen Ebene einsetzen und bekomme also irgendeinen Funktionswert f von z, der also dann auf dieser blauen Fläche liegt. Übrigens, kleine Anmerkung, die Skizze ist natürlich nicht ganz richtig, weil im Allgemeinen also mein f von z eine komplexe Zahl ausgibt und ich kann eine komplexe Zahl aber nicht auf einer Achse darstellen. Aber ich möchte nur so eine ganz grobe Vorstellung geben, worum es hier geht. Also eigentlich bräuchten wir hier vier Koordinatenachsen, zwei für das Argument und zwei für den Funktionswert. Aber lasst uns mit der Darstellung arbeiten, die uns möglich ist. Also, wenn ich irgendeine komplexe Zahl hier einsetze, dann lande ich hier auf dieser blauen Fläche. Und wenn ich aber eine reelle Zahl einsetze, wenn ich also genau auf dieser reellen Achse bin, dann lande ich auch auf dieser Fläche und da verläuft also die Höhe der Fläche genauso, wie es mir die Funktion klein f vorschreibt. Das ist also diese Einschränkung von groß f auf klein f entlang der reellen Achse. Was wir aber hier machen, ist also umgekehrt die Erweiterung. Wir starten mit klein f. Diese Funktion ist uns gegeben, die wollen wir integrieren und die erweitern wir auf irgendeine Art ins Komplexe. Ja, in der Regel, indem wir einfach nur das x hier durch eine komplexe Zahl z ersetzen. Und dann verhält sich die Funktion eben, wie sie sich verhält. Ja, und sobald wir das also geschafft haben, unsere Funktion zu erweitern, können wir das Integral über diese Funktion ausdrücken über ein Kurvenintegral in der komplexen Ebene, der jetzt natürlich genau entlang der reellen Achse verläuft. Übrigens auch wieder eine Kleinigkeit. In der Regel macht man keine Unterscheidung zwischen klein f und groß f, und schreibt einfach beide klein f und es versteht sich dann aus dem Argumenten, ob das Argument eine reelle Zahl x ist oder eine komplexe Zahl z, um welche Funktion es geht. Und auf der reellen Achse stimmen sie ja eh überein. Ja, wir integrieren also diese Funktion entlang der reellen Achse, also entlang dieser Kurve Gamma 0, die genau die reelle Achse abläuft. Und dieses Kurvenintegral ist genau gleich unserem Ausgangsintegral im Reellen. Ja, aber um den Residuensatz anwenden zu können, brauchen wir eine geschlossene Kurve. Und das hier ist sicher keine geschlossene Kurve. Also kommt unser Trick, die Konturschließung. Wir schließen den Kontur, also wir erweitern ihn um einen zweiten Teil, der heißt also zum Beispiel Gamma 1. Dieses Plus mit Punkt heißt so viel wie, dass ich die Konture hintereinander hänge. Also wenn ich mit Gamma 0 fertig bin, dann laufe ich mit Gamma 1 weiter. Das sieht also irgendwie so aus. Ich laufe entlang Gamma 0 und das Problem ist jetzt, wenn mein Gamma 0 die ganze reelle Achse abläuft, dann muss ich den zweiten Kurventeil im Unendlichen anschließen und das kann ich irgendwie nicht machen. Deswegen betrachte ich nicht sofort Gamma 0, dass die reelle Achse abläuft, sondern ich betrachte eine eingeschränkte Version davon, Gamma 0 r, was jetzt nur von irgendeinem Minus r bis zu einem Plus r läuft, über einen endlichen Intervall also, entlang der reellen Achse. Hier kann ich jetzt also meine Kurve zu einer geschlossenen Kurve vervollständigen, mit Hilfe eines zweiten Kurventeils Gamma 1 r. Und so bekomme ich also eine geschlossene Kurve Gamma r. Ja, und im Limes r gegen unendlich, was passiert dann? Im Limes r gegen unendlich geht also meine rote Kurve Gamma 0 r auf das ursprüngliche Gamma 0, läuft also tatsächlich über die gesamte reelle Achse. Meine Kurve Gamma 1 r läuft gegen irgendeine Kurve Gamma 1, die nicht so einfach zu zeichnen ist natürlich. Und Gamma r läuft gegen irgendeine geschlossene Kurve Gamma. Und über diese geschlossene Kurve Gamma kann ich dann integrieren und das Integral mit Hilfe des Residuensatzes auswerten. Wie sieht das also aus, wenn ich das integriere? Dann habe ich also hier die Integrale, einmal das Integral über die geschlossene Kurve Gamma r, das ist also diese gesamte Kurve, und das trennt sich auf in die beiden Teile, also ein Integral über Gamma 0 r und ein Integral über Gamma 1 r. Und jetzt nehme ich auch hier wieder den Limes r gegen unendlich. Und hier möchte ich also sicherstellen, dass das Integral über Gamma 1 r im Limes r gegen unendlich gegen 0 geht. Also dass das, was ich hier hinzufüge, eigentlich gar keinen Beitrag liefert. Es schließt quasi nur die Kontur, damit wir den Residuensatz anwenden können. Aber es verändert nicht den Wert des Integrals, sodass also das Integral über die rote Kurve gleich dem Integral über die blaue Kurve ist. Und wenn wir so eine Konturschließung finden, dann können wir weitermachen und sagen, naja, das Integral über Gamma 0, das ist ja nichts anderes wie das Integral, was uns eigentlich interessiert, das reelle Integral. Und das Integral über Gamma, das ist jetzt ein Integral über eine geschlossene Kurve und das können wir mit dem Residuensatz auswerten. Und da müssen wir also über die Polstellen summieren und so weiter. Ja, das ist also die Idee. Und jetzt wollen wir sie anwenden, um einige solche Integrale zu berechnen. Und in der Teilaufgabe A geht es also um die Fourier-Transformation einer Greens-Funktion. Wir hatten diese Greens-Funktion schon mal gesehen in einer der vorherigen Aufgaben. Und dort hatten wir irgendwie einen sehr umständlichen Weg gewählt, um die Greens-Funktion zu berechnen. Nämlich wir hatten eigentlich schon das Ergebnis vorgegeben gehabt, einen Ansatz gehabt. Und dann haben wir gezeigt, dass die Greens-Funktion tatsächlich eine Greens-Funktion ist und dann mit ihr gearbeitet. Aber in der Regel kennt man keinen solchen Ansatz und muss ihn selbst aufstellen. Und das konnten wir an der Stelle noch nicht, weil uns der Residuensatz noch gefehlt hat. Jetzt können wir das aber schon und jetzt werden wir das genau in der richtigen Richtung anpacken. Also nochmal ein kurzer Crashkurs in Sachen Greens-Funktion. Wir haben hier eine Differentialgleichung mit einem Ableitungsoperator L-Dach und einer Inhomogenität F. Und um sie zu lösen, wechseln wir in den Fourier-Raum mit Hilfe einer Fourier-Transformation. Und im Fourier-Raum sieht der Ableitungsoperator also so aus, dass anstelle jeder Ableitung nach der Zeit ein Minus I Omega steht. Das passiert, weil da in der Fourier-Entwicklung der Exponentialfunktion einen Faktor von minus i Omega gibt, wenn man sie ableitet. Ja, und im Fourier-Raum ist also diese Gleichung auf einmal eine algebraische Gleichung. Wir können sie einfach lösen durch Auflösen nach x Schlange und bekommen also das hier als unsere Lösung der Differentialgleichung. Und dieses 1 über L Schlange ist nichts anderes wie die Fourier-transformierte der Greens-Funktion. Ja, und dann haben wir also ein Produkt von G Schlange mit der Inhomogenität. Mithilfe des Faltungstheorems können wir das als Faltung von den beiden Funktionen ausdrücken. Und wenn wir wieder die Fourier-Transformation anwenden und wieder in den Ortsraum gehen, haben wir also die Lösung als Faltung der Greens-Funktion mit der Inhomogenität. Und jetzt werden wir also ganz konkret diese Greens-Funktion für diesen Operator L-Dach berechnen. Und dafür schreiben wir sie also erstmal im Fourier-Raum und wie vorher schon gesagt, müssen wir hier jeden Ableitungsoperator mit einem Faktor von minus i Omega ersetzen, bekommen also hier minus i Omega plus a. Und das ist also der Ableitungsoperator im Fourierraum. Als nächstes bilden wir die Greens-Funktion im Fourierraum und das ist einfach die Inverse des Ableitungsoperators, also 1 durch minus i Omega plus a schreibe ich mal als a minus i Omega. Ja, und jetzt, wo wir die Greens-Funktion ziemlich einfach eigentlich schon bekommen haben, im Fourierraum müssen wir sie nur noch zurücktransformieren in den Ortsraum. Und daran sind wir also bei der Aufgabe zu den Greens-Funktionen gescheitert. Deswegen haben wir den Ansatz gebraucht, aber jetzt können wir tatsächlich diese Fourier-Transformation ausführen. Ja, das ist also die Formel für die Fourier-Transformation und lasst uns die Fourier-Transformierte von der Greens-Funktion hier einsetzen. Und das ist also dieses komplizierte Integral. Und jetzt können wir dieses Integral also als Integral im Komplexen auffassen. Und zwar integrieren wir also über diese Kurve Gamma 0, die über die reelle Achse geht, im Komplexen. Und zwar integrieren wir also die folgende Funktion, nämlich die Funktion i hoch minus i z t über 2pi mal a minus iz. Also ihr seht, die eigentliche Integrationsvariable Omega, die reell ist, haben wir ersetzt mit einer komplexen Integrationsvariable z und die Integrationsgrenzen sind also hier zu dieser Kurve geworden. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir eine Konturschließung finden, sodass die Integration dieser Funktion hier, also das ist die Funktion f von z, entlang des zweiten Konturteils verschwindet. Ja, und wenn wir uns diese Funktion hier anschauen, dann sehen wir, wir haben hier also eine komplexe i-Funktion. Und das passiert also immer, wenn das Integral, was wir hier betrachten, ein Fourier-Integral ist. Dann haben wir immer diese komplexe i-Funktion aus der Formel für die Fourier-Transformation. Und wenn das der Fall ist, dann können wir uns also Folgendes überlegen. Nämlich, wenn wir für z eine rein reelle Zahl einsetzen, dann haben wir also eine oszillierende i-Funktion mit Betrag 1. Also das hilft uns nicht so viel. Aber wenn wir eine komplexe Zahl einsetzen, die einen imaginären Anteil hat, dann wird diese i-Funktion nicht mehr einen Betrag von 1 haben, weil der imaginäre Beitrag natürlich mit diesem extra i zu einem reellen Argumenten wird und eine reelle e-Funktion ist dann natürlich eine, die ihren Beitrag ändert, ziemlich stark. Entweder sie fällt sie ab oder sie haut gegen unendlich ab. Und wir müssen also die Kontur so wählen, dass diese e-Funktion eben nicht gegen unendlich geht, sondern gegen 0. Also, welche Kontur wählen wir? Naja, eine sehr häufige Wahl ist so ein Halbkreis mit dem Radius groß R. Also, lasst mich das zeichnen. Ja, ich habe hier sogar zwei mögliche Konturschließungen eingezeichnet, Gamma plus und Gamma minus. Und wir werden sehen, dass je nach Vorzeichen von t, und t ist ja das Argument von g, das können wir also irgendwie fixieren, machen eine Fallunterscheidung, t größer 0, t kleiner 0. Je nachdem also, was t für ein Vorzeichen hat, wird diese e-Funktion abfallend oder umgekehrt steigend sein, je nachdem, in welchem Bereich ich mich hier befinde. Ja, lasst uns diese Kurve Gamma plus oder minus hinschreiben. Also Gamma plus von Phi soll sein R mal e hoch i Phi. Ich würde eigentlich als Kurvenparameter ganz gerne t nehmen, aber t ist leider schon besetzt, ist ja das Argument von g. Deswegen müssen wir irgendeinen anderen Buchstaben wählen und Phi als Polarwinkel macht sogar gut Sinn. Und ihr seht also, was diese Kurve macht. Sie bewegt sich auf einem Kreis mit festem Radius r und der Polarwinkel Phi läuft also hier. Am Anfangspunkt ist er bei 0 und am Endpunkt ist er bei Pi. Ja, und die Kurve Gamma minus. Soll jetzt in die umgekehrte Richtung laufen. Deswegen kriegt sie also ein extra Minus. Und der Kurvenparameter läuft aber im gleichen Bereich von 0 bis Pi. Das heißt, ihr seht, bei der Kurve Gamma Plus ist der Exponent hier ein positiver Winkel zwischen 0 und Pi, also sind wir hier auf der oberen Halbebene. Und bei der Kurve Gamma Minus ist der Winkel zwischen 0 und Minus Pi, also sind wir auf der unteren Halbebene. Ja, und jetzt lasst uns schauen, ob diese Wahl der Konturschließung tatsächlich Sinn gemacht hat und welche Kurve wir für welches Vorzeichen von t brauchen. Dafür setzen wir also die Kurve einfach ein. Also wir betrachten jetzt das Integral über diese Kurve. Ja, und jetzt lasst uns die Kurvenparametrisierung einsetzen. Dafür brauchen wir also die Kurvengeschwindigkeit. Wie schon bei Kurvenintegralen im Reellen, genau die gleiche Geschichte. Und die Kurvengeschwindigkeit dz dφ ist also, je nachdem welche Kurve wir hier einsetzen, plus minus i mal r mal e hoch plus minus i phi. Ja, das heißt, unsere Integration läuft jetzt im Bereich von 0 bis pi, das ist für beide Kurven gleich, nach dem Kurvenparameter d phi. Die Kurvengeschwindigkeit ist also plus minus i r mal e hoch plus minus i phi. Und jetzt kommt also der Integrant. Und der ist jetzt e hoch minus i mal r mal e hoch plus minus i phi mal t geteilt durch 2pi mal a minus i r e hoch plus minus i phi. Ja, und jetzt haben wir im Integranten so eine Situation, dass wir eine e-Funktion ausgewertet an der Stelle wieder eine e-Funktion haben. Das ist etwas unübersichtlich, also lasst uns diese e-Funktion da oben ausschreiben durch Sinus und Cosinus. So sieht das dann aus. Und ihr seht also, der Cosinus, der spielt für den Betrag der e-Funktion keine Rolle, weil er im imaginären Teil des Argumenten steht, also wegen diesem i davor. Während der Sinus aber, wenn ich diese beiden i's hier multipliziere, ist das genau der Realteil. Das heißt, der sagt mir, ob das eine abfallende oder ansteigende e-Funktion ist. Also lasst uns das noch ein bisschen schöner hinschreiben. So, und ihr seht also, dieses ganze Zeug hier vorne, das wollen wir nicht weiter beachten, denn das wird alles ziemlich schnell gegen 0 gehen, im Limes r gegen unendlich, wenn der Exponent hier insgesamt negativ ist. Und ob er negativ ist, hängt jetzt von zwei Sachen ab, nämlich von der Wahl der Kurve, also ob hier ein Plus oder ein Minus steht, und von dem Vorzeichen von t. Ja, und das heißt, wir machen eine Fallunterscheidung und für t größer 0 haben wir also, dass minus t mal r mal Sinus phi kleiner 0 ist. Und nachdem wir hier also das Minus gewählt haben, brauchen wir die Integration über Gamma minus. Während für den Fall t kleiner 0, da würden wir gerne das Plus wählen, damit der Exponent wieder kleiner 0 ist. Und weil wir hier das Plus gewählt haben, brauchen wir die Kurve Gamma Plus. Das ist es eigentlich auch schon. Dieses ganz furchtbare Integral wollen wir nicht direkt ausführen. Wir wollen nur mit der richtigen Wahl der Konturschließung sicherstellen, dass dieses Integral gegen 0 läuft. Und das tut es, wenn wir also genau diese Kurven wählen für die entsprechenden Vorzeichen von t der Zeit. Das heißt, was können wir jetzt machen? Wir können sagen, naja, unser Integral, woran wir eigentlich interessiert sind, das ist also das Integral über die reelle Achse, über Gamma 0. Ja, und dieses Integral ist also gleich der Differenz, und zwar von der Integration über die geschlossene Kurve. Und diese geschlossene Kurve ist also Gamma 0 plus Gamma plus minus, je nachdem wie ich sie abschließe, über die Funktion f von z minus das Integral von dem Teil, den wir hinzugefügt haben, über die Kurve, also plus oder minus, ja, also lasst uns nochmal schauen, das Integral über die reelle Achse, also über die Kurve Gamma 0, ist gleich dem Integral über Gamma 0 plus Gamma plus oder minus, das ist eine geschlossene Kurve, minus das Integral über Gamma plus oder minus. Passt. Also den Abschluss haben wir hier hinzugefügt und wieder abgezogen. Ja, und jetzt haben wir ja unsere Kurven so gewählt, dass dieses hintere Integral im Limes r gegen unendlich gegen 0 geht. Wir wählen immer die passende Kurve, je nach Vorzeichen von t. Und in diesem Fall ist also das Ergebnis einfach nur das Integral über die geschlossene Kurve. Ja, und das Integral über die geschlossene Kurve können wir ja mit Hilfe des Residuensatzes auswerten. Ja, und um den Residuensatz anwenden zu können, brauchen wir also die Polstellen und die Residuen dieser Polstellen von der Funktion f. Also die Funktion f, schreibe ich hier nochmal hin, ist also 1 über 2 Pi mal e hoch minus i z t durch a minus i z. Ist also genau der Integrant, um den es hier die ganze Zeit geht. Und um die Polstelle zu bekommen, setze ich also den Nenner auf 0. Das ist ja dann genau die Stelle, an der die Funktion ins Unendliche geht. Also a minus i z ist gleich 0. Und daraus ist also die Polstelle z gleich minus i a. Ja, und jetzt, wo ich die Polstelle kenne, kann ich das Residuum dieser Polstelle berechnen. Und dafür muss ich also den Limes nehmen von z gegen diese Polstelle. Und zwar, was nehmen wir daher? Wir nehmen also diesen Faktor, nämlich z minus die Polstelle, also minus ia, mal die Funktion. Also diese hier. Ja, und ihr seht, das, was hier im Limes drin steht, hat keine Polstelle mehr, denn die kürzt sich raus. Also a minus iz ist ja nichts anderes wie das, was hier vorne steht. Ich muss nur ein i ausklammern, dann bekomme ich genau a minus iz hier. Und das kürzt also hier diesen Nenner. Das heißt, insgesamt bekomme ich i über 2pi. Und dann muss ich nur noch diese e-Funktion auswerten an der Stelle minus ia, also e hoch minus i mal minus ia t. Und das gibt also i über 2pi mal e hoch minus at. Das ist also das Residuum. Und jetzt, wo wir das Residuum kennen, können wir den Residuensatz einsetzen und können also dieses Integral hier auswerten. Ja, dafür brauchen wir aber endlich die Fallunterscheidung, die wir hier gemacht haben. Denn jetzt spielt es eine Rolle, über welche Kurve wir eigentlich integrieren, Gamma plus oder Gamma minus, welchen Abschluss wir haben. Denn die Polstelle liegt bei minus iA und die wird jetzt nicht von beiden Kurven umschlossen, sondern wird nur von der Kurve Gamma minus umschlossen, denn die Gamma minus war ja die Kurve, die in die untere Halbebene abschloss. Und genau in der unteren Halbebene liegt also unsere Polstelle, während die Kurve Gamma plus in der oberen Halbebene abschloss und die umläuft die einzige Polstelle nicht. Das heißt, jetzt kommt also unsere Fallunterscheidung und wir bekommen also für den Fall t größer 0, da haben wir also die Kurve Gamma minus und hier wird also die Nullstelle umlaufen und die Umlaufzahl ist also minus 1. Warum minus 1? Weil, lasst uns auf die Kurve nochmal blicken, also hier haben wir die Nullstelle bei minus iA und die Kurve, die nach unten abschließt, läuft im Uhrzeigersinn. Und das entspricht also einer Umlaufzahl von minus 1. Und das bedeutet, nach dem Residuensatz haben wir also 2πi mal das Residuum, das ist also i über 2pi mal e hoch minus at, mal die Umlaufzahl und die ist also minus 1. Das ist also der Fall t größer 0 und der Fall t kleiner 0, naja, da ist die Umlaufzahl also 0. Da haben wir also 2πi mal i über 2pi mal e hoch minus at mal 0, weil von der Kurve mit Abschluss nach oben wird die Polstelle nicht umlaufen. Ja, und das bedeutet, dass wir nur einen Beitrag haben für t größer 0. Und genau das liefert uns ja eigentlich die Theta-Funktion. Sie wird für t größer 0 1 und sonst 0. Das heißt, wir schreiben Theta von t mal das, was hier für den Fall t größer 0 herauskommt. Und das ist also, ihr seht, 2pi schiebt sich weg. I mal i gibt minus 1. Zusammen mit dem minus 1 hier ergibt das plus 1. Was also übrig bleibt, ist nur noch diese e-Funktion e hoch minus at. Und das ist also unser Ergebnis. Ja, in der nächsten Teilaufgabe geht es genau gleich weiter. Wir haben hier einfach einen anderen Integranten und wie ihr seht, ist hier im Nenner ein Polynom zweiten Grades. Das heißt, wir erwarten hier zwei Polstellen. Also lasst uns die Polstellen herausfinden. Die komplexe Erweiterung unserer Funktion ist diese hier. Ich ersetze einfach meine reelle Variable durch eine komplexe. Und die Polstellen bekomme ich also, indem ich den Nenner auf 0 setze. Und die sind also plus und minus i mal a. Gibt also tatsächlich zwei Polstellen. Ja, und jetzt berechnen wir also die Residuen dieser Funktion bezüglich der beiden Polstellen. Und die Polstellen sind also plus und minus i a. Und ihr seht also, obwohl das Polynom hier zweiter Ordnung ist, ist jede der Nullstellen einfache Nullstelle. Und das bedeutet, das sind Polstellen erster Ordnung und ich kann die Formel hernehmen, wie schon bei der vorherigen Teilaufgabe. Ich brauche nicht die kompliziertere Formel für höhere Ordnungen, es reicht die Formel für die Polstellen erster Ordnung. Und da schicke ich also wieder mein z gegen die jeweilige Polstelle. Und ich kürze genau diese Polstelle heraus, indem ich so einen Faktor z minus die Polstelle dran multipliziere. Ja, und um ein bisschen besser zu sehen, dass sich dieser Faktor tatsächlich herauskürzt, können wir den Nenner faktorisieren. Also ist der Nenner gleich z minus die eine Polstelle mal z minus die andere Polstelle. Und ihr seht also, je nachdem, welche Polstelle ich hier betrachte, kürzt sich die entsprechende Polstelle heraus und genau die andere Polstelle bleibt übrig. Das heißt, was kommt raus? Es kommt raus, dieser Limes und jetzt bleibt mir also unten im Nenner die genau andere Polstelle, also habe ich Z minus minus plus IA. Ja, und jetzt kann ich, nachdem in diesem Faktor immer genau die falsche Polstelle als Nullstelle drin steckt, kann ich tatsächlich diesen Limes ausführen und diesen Ausdruck hier auswerten. Lasst uns schauen, wenn ich hier im Plusfall bin, dann habe ich plus IA minus mal minus gibt plus IA, gibt also 2 IA. Das heißt, wir bekommen 2 Pi mal 2 IA im Plusfall und im Minusfall bekommen wir hier also minus IA an der Stelle Z und hier müssen wir also auch das untere Vorzeichen nehmen, dann bekommen wir minus IA gibt also minus 2 IA. Das heißt, wir haben insgesamt plus minus 2 IA. Wenn euch das zu unübersichtlich ist, schreibt es vielleicht besser nochmal getrennt auf für die beiden Fälle, einmal für Plus und einmal für Minus. Ja, und der Zähler lässt sich auch auswerten, also 2a mal e hoch minus i mal plus minus ia t. Ja, und jetzt können wir hier ein bisschen vereinfachen. Also es lässt sich 2a rauskürzen, das heißt im Nenner bleibt nur noch plus minus 2 pi i. Und im Zähler ist das 2a schon weg und es bleibt also e hoch i mal i gibt mir minus 1. Und das heißt, ich habe nur noch plus minus at. Ja, das sind also meine Residuen. Und jetzt muss ich mir überlegen, wo ich welches Residuum brauche. Lasst uns nochmal in die Skizze von vorher schauen. Wir nehmen ja genau die gleichen Abschlüsse. Und eine der Polstellen ist sogar tatsächlich die gleiche, aber diesmal bei der Teilaufgabe b haben wir noch eine zweite Polstelle, die ist also bei plus ia. Und jetzt ist es so, dass sowohl für den einen Abschluss als auch für den anderen Abschluss eine Polstelle umlaufen wird. Einmal also minus ia und einmal plus ia. Das bedeutet, wir machen wieder unsere Fallunterscheidung und wenn ihr euch erinnert, für den Fall t größer 0 brauchten wir den Weg Gamma minus, der nach unten abschließt und bei Gamma minus haben wir das Residuum zur Polstelle minus IA, die umlaufen wird und zwar mit der Umlaufzahl minus 1. Das bedeutet, wir haben 2 Pi vom Residuensatz mal das entsprechende Residuum. Und das Residuum ist also zur Polstelle minus IA minus e hoch minus AT durch 2 Pi I mal, und jetzt kommt also die Umlaufzahl, die Kurve Gamma minus schließt im Uhrzeigersinn ab, also haben wir hier noch ein extra Minus. Und im Fall T kleiner 0 brauchen wir die Kurve Gamma plus, die in der oberen Halbebene abschließt. Und da haben wir also genau die andere Polstelle, die im Spiel ist. Da haben wir also plus e hoch plus at durch 2 pi i mal, die Umlaufzahl ist jetzt plus 1, weil unsere Kurve Gamma plus in der oberen Halbebene gegen den Uhrzeigersinn abschließt. Ja, und ihr seht, insgesamt kommt also folgendes heraus, 2 Pi I kürzt sich in beiden Fällen, das Vorzeichen ist in beiden Fällen hier vorne also ein Plus, Minus mal Minus gibt Plus und Plus mal Plus gibt ebenfalls Plus, das heißt, das Einzige, was sich unterscheidet, ist das Vorzeichen im Exponenten, einmal haben wir e hoch Minus AT Und einmal haben wir i hoch plus at, und zwar für die Fälle t größer 0 und t kleiner 0. Ja, und das lässt sich gut als Betrag hinschreiben. Und zwar haben wir dann e hoch minus a Betrag von t. Und ihr seht, tatsächlich für t größer 0 haben wir e hoch minus at und für t kleiner 0 haben wir e hoch plus at. Ja, das ist also die Lösung der Teilaufgabe b. Ihr seht, die Wahl des Abschlusses und diese Fallunterscheidung für t größer und kleiner 0, die wird eigentlich bei allen Fourier-Integralen genau in der Form auftauchen, denn dort haben wir immer diese komplexe e-Funktion, die dann für komplexe Argumente sich so verhält, dass ein Abschluss in der oberen Halbebene für Zeiten kleiner 0 die Funktion drücken und ein Abschluss in der unteren Halbebene für Zeiten größer 0 die Funktion gegen 0 drücken. Und was man auch nicht vergessen darf, ist also diese Umlaufzahl. Man muss schauen, wird die Polstelle überhaupt umlaufen und wenn ja, in welcher Richtung, im oder gegen Uhrzeigersinn. Je nachdem ändert sich ein Vorzeichen. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.